SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
14. Juni 1994. Das Haus der Geschichte in Bonn wird eröffnet.
Die Bundesrepublik Deutschland entstand im Schatten der Katastrophe. Sie hat inzwischen ihre eigene Geschichte.
Helmut Kohl, vor 42 Jahren. Gerade ist er zum 6. Bundeskanzler gewählt worden und hält seine erste Regierungserklärung.
Wir wollen darauf hinwirken, dass möglichst bald in der Bundeshauptstadt Bonn eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 entsteht, gewidmet der Geschichte unseres Staates und der geteilten Nation.
So 1982 die Idee des studierten Historikers Kohl. Von möglichst bald kann keine Rede sein. 12 Jahre wird es bis zur Eröffnung dauern. Und heute ist Kohls Lieblingsprojekt, wie man es nannte, selbst zum Zeitzeugnis geworden.
Der Begriff Haus der Geschichte ist natürlich durch uns zu einer, man kann schon fast sagen, europaweiten Marke geworden,
sagt der Historiker Harald Biermann, seit 2022 Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Es gibt ja mittlerweile das Haus der Geschichte Europas, dann das Haus der Geschichte Österreich. Wir haben diesen Begriff etabliert. Unsere Gründungsväter haben sich bewusst gegen den Begriff Museum entschieden und sprechen eben von einem Haus der Geschichte. Und ich glaube, diese Grundsatzentscheidung war wirklich goldrichtig. Yesterday.
1982 löst Helmut Kohls Idee heftige Kritik der Opposition aus. Ist die Republik schon museumsreif? Zeichnet ein staatlich finanziertes Haus nicht ein staatlich verordnetes Bild des Landes? Zementiert ein Museum im Provisorium Bonn nicht die Zweiteilung Deutschlands? Jede Partei hat etwas auszusetzen. Gerechte Verteilung der Unzufriedenheit, schreibt damals die FAZ.
Das war eine heiße Diskussion in den damaligen Jahren. Der Historikerstreit spielte eine große Rolle im Hintergrund.
Erinnert sich Hermann Schäfer, Gründungspräsident am Haus der Geschichte. Im Historikerstreit der 1980er Jahre beschuldigt der Philosoph Jürgen Habermas prominente Historiker, Holocaust und Nationalsozialismus zu relativieren. In dem Zusammenhang argwöhnen linksliberale Kreise, Kohls Museumsprojekt feiere ein nationalkonservatives Geschichtsbild. Hermann Schäfer aber nutzt diese Zeit, um in Probeausstellungen das zukünftige Profil des Hauses zu schärfen.
Von daher gesehen haben wir viel Erfahrungen sammeln können in dieser Übungsphase bis zur Eröffnung. Und da hat auch immer eine große Rolle gespielt, dass wir davon überzeugen wollten, es geht nicht um Feiern, sondern es geht um Selbstbesinnung und es geht um ein Angebot zur Interpretation der deutschen Geschichte und nicht ein Geschichtsbild, das von oben oktroyiert werden soll.
Ein Angebot, offen für Neues, ohne fertige Meinungen zu bestätigen. Schmunzelnd erinnert sich Hermann Schäfer an zahlreiche Befragungen unter Besuchern des Bundestags.
Wenn unser eins als Historiker sagt, ja, meine Geschichtskenntnisse beurteile ich 2 bis 3, dann war für uns ganz erstaunlich zu sehen, dass die Aussage auf diese Befragungen immer die Erkenntnis brachte, dass die Gäste, die wir hatten, ihre Geschichtskenntnisse mit sehr gut bis gut beurteilten. Also mit einem hohen Selbstbewusstsein in ihrer eigenen Geschichtsinterpretation versehen waren, egal welche Parteien da eine Rolle spielten.
Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.
Ein Museum für Zeitgeschichte ab 1945 soll es werden. Beginnend mit der Stunde Null, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur. Es sollte aber noch mehr sein, sagt Simone Mergen, Direktorin der Abteilung Bildung und Besucherservice.
Ein Forum, ein Diskussionsort für Geschichte, an dem die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der geteilten Nation gezeigt wird. So lautete der Auftrag.
Über 7 Brücken musst du gehen.
Die DDR-Rockband Karat komponierte das Lied, das später im Westen auch Peter Maffay singt. Niemand ahnt damals, dass nach 12 Jahren Planung und Bauzeit des Hauses der Geschichte das Land nicht mehr geteilt sein wird. Dass die Mauer zwischen DDR und Bundesrepublik gefallen ist, dass sogar ein Umzug der Hauptstadt nach Berlin beschlossen ist. Dennoch hält man am Standort Bonn fest.
Weil die Entscheidungen gefallen waren, weil das Gebäude längst im Bau war, weil dieser Standort nicht falsch geworden ist, dadurch, dass die Wiedervereinigung sozusagen im Raume stand.
Und bevor hier neue Debatten laut wurden,
da hatten wir dann aber längst eröffnet.
Am 14. Juni 1994 ist es soweit. Helmut Kohl, noch immer Bundeskanzler, eröffnet das Haus der Geschichte in Bonn. Ein Jazz-Arrangement von Peter Herbolzheimer zu Deutschlandlied, DDR-Hymne und Europahymne wird uraufgeführt. Die Kritik der 1980er Jahre ist verstummt.
Manchmal wird gefragt, warum brauchen wir jetzt, da Deutschland vereint ist, noch ein Museum, das die Geschichte der Bundesrepublik aufbereitet? Meine Antwort ist einfach. Wir brauchen eine solche Institution heute ganz besonders. Sie macht die Fundamente deutlich, auf denen das vereinte Deutschland trotz der epochalen Veränderungen in den letzten Jahren weiterhin steht.
Der Erfolg gibt dem Konzept recht und wir haben eben den großen Vorteil, dass unsere Dauerausstellung auch jetzt im 30. Jahr des Bestehens immer noch ein großer Magnet ist.
Sagt der amtierende Präsident Harald Biermann.
Wir zählen ja nur Besuche, weil der Eintritt frei ist. Also in der Dauerausstellung haben wir so 420.000 Besuche im Jahr. In den Wechselausstellungen kommt drauf an, so zwischen 280.000 bis 350.000 Besuche und dann noch 30.000 Besuche bei unseren Veranstaltungen.
Das Haus ist voll an einem normalen Wochentag.
Wenn ich hier unten in das Museum reinkomme und durchgehe, dann erlebe ich meine Jugend bis zum jetzigen Tag.
Auch zahlreiche in- und ausländische Schülergruppen strömen munter schnatternd durch die Ausstellung.
Zeitgeschichte hat ja den großen Vorteil, dass wir alle uns noch an Dinge erinnern können oder manches aus Gesprächen kennen. Die Notbehelfe aus der Nachkriegszeit, vom Stahlhelm zum Salatsieb, die Originalobjekte. Und mit Objekten erzählen wir Geschichten.
Von den Trümmern der Nachkriegszeit, vom Aufbau und Wirtschaftswunder. Eine französische Lehrerin erklärt den Bundestag, während die Schüler in der alten Originalbestuhlung sitzen. Man begegnet dem Ungarnaufstand 1956, dem Sputnik-Schock, der Kuba-Krise, der Anwerbung der ersten Gastarbeiter und der ersten Eisdiele.
Eine Jukebox irgendwie so, und ich glaube, da kann man Musik mit abspielen oder so.
Glaube ich auch. Also halt dafür Geld bezahlen, ja. Hier auf jeden Fall.
Das Spielzeug für das Kindesglück.
Da sind die vielen Haushaltshelfer für die Hausfrau der 1960er Jahre.
Teppich säubern war bisher mühevoll und äußerst schwer.
Der DDR-Maurer beim Mauerbau.
Man hatte jedenfalls das Gefühl, jetzt hast du was dazu beigetragen, dass du deine Verwandten nicht sehen kannst.
Und der Original-Spickzettel von Präsident Kennedy.
Ich bin ein Berliner.
Vorne mit Ä geschrieben, hinten doppelt unterstrichen. Damit er den Satz richtig ausspricht.
Immer wieder versuchen hier Menschen zu flüchten.
Wir kennen nur das Vereinigte Deutschland jetzt in unserer Generation. Es ist unvorstellbar, dass Deutschland auf eine Mauer durchgezogen wurde.
Meint ein Schüler.
In der Nacht vom 15. zum 16. Februar wurde ein anderer Flüchtling niedergeschossen.
Und zeitgleich im Westen der Terror der RAF-Zeit.
Andreas Bader, Gudrun Enzlin.
Und dann ist da der berühmte Notizzettel von SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski zur neuen Reiseregelung der DDR vom 9. November 1989.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Kreuz und quer ist der Zettel bekritzelt. Und plötzlich wird nachvollziehbar, warum Schabowski auf die Frage, ab wann denn, ins Stottern gerät, weil er im Gekritzel nichts mehr findet.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
La Cour Conférence de la Presse et à la télé.
Damit ist der einstige Auftrag, die Geschichte der Bundesrepublik und der geteilten Nation zu erzählen, von der Zeitgeschichte überholt worden. Noch vor der Eröffnung muss die Ausstellungskonzeption für das Haus der Geschichte überarbeitet werden. Wie aber erzählt man museal und fair die Geschichte zweier so verschiedener Staaten, die dann eins wurden?
Ja, was wir stets betont haben, ist natürlich der grundlegende Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. Das war uns auch schon in den Anfängen wichtig.
So Harald Biermann.
Dass dort eben nicht die Begriffe verschwimmen und man die Diktatur bagatellisiert. Das Zweite ist natürlich, dass wir die DDR nicht nutzen wollen als permanente Negativfolie für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Das aber sei nicht immer gelungen, meint die Geschichtslehrerin Lisa Ripplinger aus Köln.
Wie wird hier die DDR dargestellt? Als gewaltvolles Regime, überhaupt als Diktatur sehr schwerpunktmäßig und eben nicht viel in den Lebensformen, worauf bei der BRD-Geschichte so viel Wert gelegt wurde, was ja wunderbar gelungen ist, so schillernd, so bunt. Ich muss nur an die 50er Jahre denken, den Rock'n'Roll-Raum oder Campingbus und so weiter, was da ja sehr gut gelingt und das funktioniert nicht. Die DDR-Geschichte ist sehr rot, gewaltvoll und auf der anderen Seite sehr grau, sehr trist als bürokratisches Regime dargestellt.
Unklar bleibt für Lisa Ripplinger und ihren Leistungskurs, mit dem sie das Haus der Geschichte besucht.
Ob das Leben beispielsweise in der DDR permanent davon geprägt war, um das Wissen, ich lebe in einer Diktatur, sondern auch ein ganz normales Leben war, das konnte man da jetzt so nicht vermitteln.
Auch die Schülerinnen, die ein Referat zum Thema Frauengeschichte halten sollen, sind etwas enttäuscht.
Wir sehen, da gab es eine Frauenbewegung, aber dass das doch ein großer Vorteil in der DDR war, dass dort viele Errungenschaften waren, auf die im Westen lange gewartet oder für die lange gekämpft werden musste, das fehlt.
Gute Leute gibt es drüben, hier hab ich sie auch gefunden und ansonsten nirgendwo. Mangelt es an Schweinehunden.
Je mehr man sich im Haus der Geschichte der Gegenwart nähert, umso knapper wird die museale Darstellung. Denn mit jedem Jahr kommen ja neue Themen dazu. Simone Mergen.
Dieser wichtige Moment des Mauerfalls und der Wiedervereinigung, der rückt in die Mitte der Geschichte.
40 Jahre Teilung, 35 Jahre seit dem Mauerfall.
Einer der wichtigsten Gründe, warum wir die Dauerausstellung erstmals in der Geschichte der Stiftung vollständig neu gestalten.
Und ab September 2024 wird die Dauerausstellung der letzten 30 Jahre für immer verschwinden. Wer diese Erlebniswelten noch sehen will, muss das schnell tun. Viele der derzeit 7000 Objekte werden 2026 bei der Neueröffnung nicht mehr zu sehen sein, weil man viel mehr Platz für die 35 Jahre seit dem Mauerfall benötigt.
Demokratiegeschichte bleibt auf jeden Fall einer unserer Schwerpunkte, denn es ist wichtig und ich glaube, das können wir in der aktuellen Zeit sagen, mehr denn je.
Viele neue Themen soll es geben, lebendige Inszenierungen, tolle Objekte und emotionale Geschichten, damit Besucherinnen und Besucher aus dem Museum gehen und sagen:
Ach, Geschichte, das hat jetzt doch auch was mit mir zu tun. Dann setzen wir natürlich ganz stark darauf, dass mit dieser Erfahrung diese Menschen dann beim nächsten Mal vielleicht länger zuhören, wenn Zeitzeichen im Radio läuft oder sie einem historischen Thema in einem Buch oder einem Magazin oder im Internet begegnen. In
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an den 14. Juni 1994, als das Haus der Geschichte in Bonn eröffnet wurde. Zeitzeichen am Montag, Sören Kierkegaards Abhandlung über die Angst erscheint.